ARD.
Розумієте, за три роки війни.
Wissen Sie, nach drei Jahren Krieg nimmt man solche Tage wie heute anders wahr. Ein weiteres Jahr Schmerz. Ein weiteres Jahr der Jungs gedenken, die getötet wurden. Für uns ist es kein Fest.
Das sagt ein ukrainischer Soldat. Auch am dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine kämpft er noch für sein Land an der Front im Osten. Wir schauen heute auf die Menschen in der Ukraine und Russland und darauf, wie verschieden dieser Tag in beiden Ländern begangen wird. Es geht auch um die neuen europäischen Sanktionen gegen Russland, die heute verabschiedet worden sind.
Und Rebecca Barth gibt einen Ausblick darauf, was wir in Europa von der Ukraine lernen können, wenn es um den Umgang mit den USA und dem drohenden Bruch des transatlantischen Bündnisses geht. Hallo, ich bin Julia Faltermeier.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Und diese Ausgabe ist nicht irgendeine, denn heute ist der dritte Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2022 hatte Russland die Ukraine angegriffen. Und wie wir wissen, die Kämpfe gehen bis heute weiter. Weil wir in unserer Podcast-Ausgabe heute Morgen vor allem über die Ukraine gesprochen haben, wollen wir jetzt mal auf Russland schauen. Wie gehen die Menschen dort mit dem Jahrestag um?
In Russland wird dem Tag heute, zumindest öffentlich, bisher wenig Beachtung geschenkt. Lilia Becker berichtet, wie die Russinnen und Russen den Tag heute erleben.
Nur vereinzelt legen Menschen in Moskau am Denkmal der ukrainischen Dichterin Lesja Ukrainka Blumen nieder. Schon am Abend zuvor wurden ein paar Blumen zum Denkmal gebracht und bereits entfernt, wie das Portal Rusnews auf Telegram mitteilte. Der Präsident Russlands, Wladimir Putin, erwähnte die sogenannte Spezialoperation, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine weiterhin offiziell genannt wird, bisher nur am Rande. Gestern war in Russland der Tag des Vaterlandsverteidigers, ein nationaler Feiertag. Putin dankte allen Teilnehmenden der Spezialoperation für ihre Tapferkeit und ihren Siegeswillen und kündigte weitere Rüstungsinvestitionen an. Unter Berücksichtigung der Analysen des Kampfeinsatzes von Waffen und Ausrüstung werden wir die Streitkräfte weiterhin mit neuen, modernen Modellen ausstatten. Ich bin zuversichtlich, dass die Soldaten Russlands ihre Heimat und ihr Volk weiterhin zuverlässig verteidigen werden. Die unabhängige Meinungsforschungsgruppe Russian Fields veröffentlichte eine Umfrage zum dritten Kriegsjahr. Demnach wäre die Gesellschaft, was die Frage nach dem Beginn von Friedensverhandlungen mit der Ukraine betrifft, gespalten. Die eine Hälfte sehe eine Notwendigkeit für Friedensverhandlungen und die andere Hälfte wünsche sich eine Fortsetzung der sogenannten Spezialoperation. Rund 60% der Befragten glauben, dass die Bedingungen eines möglichen Friedensabkommens, vermittelt durch Trump, eher nachteilig für Russland wären. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat während eines Besuchs in der türkischen Hauptstadt Ankara unterstrichen, dass es in den Verhandlungen zwischen den USA und Russland noch Widersprüche gebe. Es werde sich zeigen, ob diese in einem normalen Dialog aus dem Weg geräumt werden könnten. Wir werden die militärischen Aktionen jedoch erst dann einstellen, wenn diese Verhandlungen zu einem festen, nachhaltigen Ergebnis führen, das für die Russische Föderation passt. Das russische Exilmedium Mediasona veröffentlichte zum dritten Kriegsjahr die Namen und Fotos gefallener russischer Soldaten. Die Kacheln mit den Bildern der Soldaten bilden das Gemälde Apotheose des Krieges. Das Gemälde eines russischen Malers ist Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und zeigt einen riesigen Haufen von Totenschädeln in einer kargen Landschaft, um den dunkle Vögel fliegen. Insgesamt nennt Mediasona 95.323 Namen von getöteten Soldaten mit Verweis auf eine Quelle. Internationale Beobachter gehen davon aus, dass die Zahl gefallener russischer Soldaten höher ist.
Wir haben es ja gerade von Lilia Becker gehört, der russische Außenminister Lavrov ist in Ankara. Worum geht's bei dem Besuch?
Lavrov hat sich heute mit seinem türkischen Kollegen Fidan getroffen. Der hat wieder angeboten, mögliche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auszurichten. Nach dem Gespräch hat Lavrov aber auch nochmal das Vorgehen Russlands und die russische Haltung im Ukraine-Krieg verteidigt. Er sagt, für den Angriff gab es konkrete Gründe. Zum einen die mögliche Aufnahme der Ukraine in die NATO, zum anderen die systematische Unterdrückung der russischen Minderheit in der Ukraine. Und Lavrov sagt auch, Russland wird die Kämpfe erst beenden, wenn die Verhandlungen ein stabiles und nachhaltiges Ergebnis hervorbringen. Also eins, das Russland zufrieden stellt. Dazu gehört auch kein NATO-Beitritt für die Ukraine, sagt Lavrov.
Also im Osten quasi nichts Neues, aber wie stehen denn die Chancen, dass die Türkei bei diesem stabilen und nachhaltigen Ergebnis mitwirkt und bei den Verhandlungen mit einsteigt?
Das ist noch nicht klar. Es gab ja schon im Frühjahr 2022 in der Türkei Gespräche über einen möglichen Frieden. Damals war vor allem Großbritannien dagegen. Dazu muss man auch sagen, auch Selenskyj war vergangene Woche in der Türkei zu Besuch. Die Türkei hat also zu beiden Parteien engen Kontakt. Und heute zum Jahrestag hat Präsident Erdogan nochmal betont, die Türkei steht zur Ukraine. Fidan hat aber nach seinem Gespräch mit Lavrov die US-Politik in Bezug auf die Friedensverhandlungen gelobt, genauso wie Lavrov.
Okay, Stichwort USA. Da ist ja heute der französische Präsident Macron zu Besuch und die Ukraine wird ja bestimmt auch Thema sein.
Genau, es ist geplant, dass US-Präsident Trump Macron heute Abend gegen 18 Uhr empfangen wird. Und Trump hat schon klargemacht, die Ukraine soll keine umfangreichen Militärhilfen mehr von den USA bekommen. Und vor dem Gespräch zwischen Trump und Macron hat es aber auch schon eine Runde mit den Kollegen aus der Gruppe der führenden westlichen Wirtschaftsnationen, also der G7, gegeben. Das sind neben den USA Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Japan und Kanada. Und die dürften versucht haben, Trump doch noch von einer weiteren Unterstützung der Ukraine zu überzeugen.
Es wird also anscheinend alles versucht. Die Gespräche laufen, zumindest zwischen Russland und den USA und jetzt auch Frankreich und den übrigen G7-Staaten. Die Ukraine ist ja immer noch außen vor bei den Gesprächen. Aber wie ist die Stimmung denn gerade so im Land?
Ja, Selenskyj hat sich heute zum dritten Jahrestag nochmal bei seinem Volk bedankt. Unter einem Video, das den Alltag von Ukrainern während des Krieges und das Leben an der Front zeigt, da schreibt er im Netz: 3 Jahre Widerstand, 3 Jahre Dankbarkeit, 3 Jahre absolutes Heldentum der Ukrainer. Ich bin stolz auf die Ukraine. Und diese Motivation braucht es wahrscheinlich auch. In der Ukraine sind die Menschen nämlich erschöpft. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Wissen Sie, nach 3 Jahren Krieg nimmt man solche Tage wie heute anders wahr. Ein weiteres Jahr Schmerz. Ein weiteres Jahr der Jungs gedenken, die getötet wurden. Für uns ist es kein Fest. Sie kämpfen weiter, die Soldaten im Osten und Süden der Ukraine, an einer über 1000 Kilometer langen Frontlinie. 3 Tage Überlebenschance gaben die westlichen Geheimdienste der Ukraine. 3 Jahre später leistet das Land noch immer erbittert Widerstand. Doch es ist eine andere Ukraine, müde, wütend, härter geworden. Der schwierigste Einsatz in den letzten 3 Jahren war wahrscheinlich, als die Russen eine Öleinrichtung angegriffen haben. In der Folge brannte die Straße und, wenn ich mich richtig erinnere, insgesamt 12 Häuser. Die Menschen sind bei lebendigem Leib verbrannt. Das sagt Turgut Abasov, Feuerwehrmann in der ostukrainischen Stadt Kharkiv. Manchmal scheine es ihm, als werde der Krieg nie enden, sagt Abasov der Nachrichtenagentur Reuters. An Frieden mit Russland glaubt der 32-Jährige nicht mehr. Zu viel Tod und Zerstörung hat er in den vergangenen 3 Jahren gesehen. Mit seinen Gefühlen ist Abasov in der Ukraine nicht allein. Kaum jemand glaubt an Frieden und Aussöhnung. Das Vertrauen in Russland ist zerstört. Es gibt immer Hoffnung, aber ich werde nicht zur Ruhe finden, auch wenn der Krieg eingefroren wird. Die Russen sind sehr nah und ich vertraue ihnen nicht mehr. Ich werde nie wieder so eine Ruhe finden wie vor 3, 4, 5 Jahren. In Kiew erwartet der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj heute eine ganze Reihe Staats- und Regierungschefs zu einem Unterstützungsgipfel, darunter Ursula von der Leyen und Justin Trudeau. Von dem Treffen soll ein Zeichen der Solidarität ausgehen, denn 3 Jahre nach Beginn des russischen Überfalls ist das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, dem eigentlich wichtigsten Verbündeten des Landes, angespannt. Volodymyr Selenskyj betont am Sonntag auf einer Pressekonferenz, es sei wichtig, jetzt nicht emotional, sondern pragmatisch zu agieren. Ich muss Trump treffen, um seine Ideen zu verstehen und zu verstehen, wie ein Deal über die Förderung von Rohstoffen für uns eine Sicherheitsgarantie sein kann. Darüber müssen wir reden und das sollte fair ablaufen, also bevor sich Trump mit Putin trifft. Die Angriffe von Trump auf Selenskyj haben die Menschen in der Ukraine zuletzt wieder vereint. Aber an der Front erwarten einige Soldaten in den kommenden Wochen wieder stärkere Angriffe der russischen Truppen. Und sie stellen sich zunehmend die Frage: Wofür mussten so viele Soldaten sterben, wenn der ostukrainische Donbass in Verhandlungen über die Köpfe der Ukraine hinweg an Russland gehen sollte?
Es gibt heute in Kiew auch einige Besuche anlässlich des Jahrestags. Sind das jetzt nur Solidaritätsbekundungen oder geht das darüber hinaus? Was wird da besprochen?
Heute sind viele Spitzenpolitiker zu Gast in der Ukraine. Selenskyj hat sie für eine Unterstützungskonferenz empfangen. Mit dabei ist auch die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und die sagt, es steht nicht nur das Schicksal der Ukraine, sondern das von ganz Europa auf dem Spiel. Außerdem hat sie angekündigt, dass es von der EU im März eine weitere Hilfszahlung für die Ukraine geben wird. 3,5 Milliarden Euro sind das. In Kiew sind heute aber auch noch der EU-Ratschef Koster, der kanadische Premierminister Trudeau und die Staats- und Regierungschefs der baltischen und nordischen Länder. Bundespräsident Steinmeier hat sich per Video dazu geschaltet und er hat gesagt, dieses Jahr kann ein Beginn für einen dauerhaften Frieden sein. Dafür braucht es aber Verbindlichkeiten von Europa und den USA.
Okay, also weitere Hilfen für die Ukraine, aber es soll ja auch ein neues EU-Sanktionspaket gegen Russland geben, oder?
Ja, das haben die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union beschlossen. Die EU will damit den Druck auf Putin jetzt nochmal erhöhen. Bei den Sanktionen geht es zum Beispiel um den Handel, also ein Verkaufsverbot für bestimmte Produkte, aber auch um Maßnahmen gegen die sogenannte russische Schattenflotte.
Auf lange Sicht wird ja vermutlich noch mehr nötig sein, also weitere Sanktionspakete, zum Beispiel auch eine klarere Positionierung Europas. Gerade jetzt im Hinblick auf die USA, die Europa gerade eher links liegen lassen, ne?
Mit Sicherheit. Ein Problem war in der Vergangenheit ja eben genau das, dass es Europa nicht geschafft hat, geschlossen aufzutreten, um mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen, um auch wirklich mitmischen zu können bei den Friedensverhandlungen. Bei vielen bisherigen Gesprächen ist die EU ja nämlich irgendwie ein bisschen außen vor gewesen, zum Beispiel vergangenen Dienstag in Saudi-Arabien bei Gesprächen zwischen Russland und den USA. Es stellt sich also nach wie vor die Frage, wie Europa sich zu Trumps neuem Ukraine-Kurs positionieren kann. Und Rebecca Barth findet, wir können da einiges von der Ukraine lernen.
3 Tage Überlebenschance haben die westlichen Geheimdienste der Ukraine eingeräumt. 3 Jahre später verteidigt sich die Ukraine noch immer. Ja, die Ukraine steht militärisch unter Druck. Und ja, die Spannungen in der Gesellschaft nehmen zu. Und natürlich sind die Menschen kriegsmüde. Jeder, der einmal in einem Bombenschutzkeller gesessen hat, der von Raketeneinschlägen aus dem Bett gerissen wurde oder das eigene Kind an der Front verloren hat, ist kriegsmüde. Aber Russland, das größte Land der Welt mit der größten Armee der Welt, reibt sich an der widerspenstigen Ukraine auf. Hunderte russische Soldaten werden täglich getötet. Für Bachmut, Toretsk, Pokrovsk, Chasiv-Yar, Wovchansk. Nicht für Kiew, Dnipro, Kharkiv oder Odessa. Nicht für große Städte, die Prestige, Kontrolle, wirtschaftliche Entwicklung und somit Macht bedeuten würden. Die russische Armee hat in 3 Jahren Krieg gegen die Ukraine mehr Soldaten verloren als in 10 Jahren Afghanistan oder in den Jahren der Tschetschenienkriege. Europa sollte daher einen genauen Blick auf die Ukraine werfen, anstatt sich über jede falsche und anstandslose Aussage des gewählten US-Präsidenten aufzuregen. Europa muss die Situation annehmen und akzeptieren. Ärger bringt da nicht viel, das ist Schritt 1. Und dann müssen die europäischen Regierungen nach vorne denken. Einerseits sollte alles daran gesetzt werden, die diplomatischen Beziehungen, die es noch zu den Vereinigten Staaten gibt, nicht abreißen zu lassen. Dazu sind alle, die Ukraine und Europa, zu abhängig von den USA. Das ist Ergebnis der eigenen Faulheit, Ignoranz und Dekadenz Europas. Auch das müssen sich die europäischen Gesellschaften eingestehen. Politisch benötigt es jetzt Ehrlichkeit und Führung, denn es wird ungemütlich. Milliarden müssen aufgewendet werden, unter anderem für Verteidigung. Ohne Einsparungen an anderer Stelle wird es nicht gehen. Und das müssen wir als Gesellschaft akzeptieren und uns darauf vorbereiten. Denn das alles wird zu noch mehr Konflikten innerhalb unserer Gesellschaft führen. Und Russland wird versuchen, das auszunutzen und zu verstärken. Deswegen sollte sich Europa die Ukraine zum Vorbild nehmen. Diese Gesellschaft, die so viel politische Instabilität erlebt hat in den vergangenen Jahrzehnten und so viel Versagen der eigenen politischen Machtelite. Gegen die Russland seit 11 Jahren einen konventionellen Krieg führt und noch viel länger einen hybriden Krieg. In ihren schwersten Momenten ist die ukrainische Gesellschaft am stärksten. Manche hier sagen sogar, Volodymyr Selenskyj ist vor 3 Jahren im Land geblieben, weil die Ukrainer gekämpft haben, nicht umgekehrt. Wenn der Druck also auch in Deutschland wächst, auf unsere Gesellschaft, dann sollten alle auf die Ukraine schauen und sich fragen, was kann ich tun? Ja, die politisch Verantwortlichen waren zu lange nicht entschlossen genug. Sie haben sich von Wahl zu Wahl gehangelt und dachten, Probleme verwalten zu können. Aber wir lösen die Herausforderungen unserer Zeit nicht, indem wir wütend und frustriert sind, indem wir uns von der Politik abwenden oder uns als Gesellschaft spalten lassen. All das stärkt die Feinde von Freiheit und Demokratie. Also schauen wir auf die Ukraine, bleiben wir offen, diskutieren, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, und schieben wir nicht alles allein auf den Staat oder die Politik. Die Ukraine überlebt wegen ihrer starken Zivilgesellschaft, wegen der Menschen, die dieses Land ausmachen. Davon können alle etwas lernen. Davon müssen wir lernen und wir müssen handeln.
Und das war Krieg und Terror. Bei mir im Studio war Julia Faltermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.